leben heute in einer Welt des Durchschnittes und des Gleichmachens. Wahre Meisterschaft und herausragende Leistungen sind außerhalb festgefahrener Strukturen nunmehr selten zu finden und wenn, dann meist in einer zweifelhaften Form. Kunst ist von einem Können zu einem Konzept verkommen und die Leistungen in Gesellschaft und Wirtschaft genügen gerade mal so. Man kopiert, ändert ab, imitiert und gibt vor. Doch an wirklich großen Leistungen ist nichts zu sehen. Selbst große Konzerne sind meist von wenigen, hochtrainierten Spezialisten abhängig, während der Rest der Belegschaft nur mehr durchschnittliche Fähigkeiten zeigen. Alles geschieht nur noch in festgefahrenen Institutionen, großen Konzernen und Organisationen. Eine trostlose Situation, so könnte man meinen. Als ob es keine großen Erfinder, Musiker, Maler, Ingenieure, Architekten und Schriftsteller mehr gäbe. Meister auf ihrem Gebiet, die Neues erschaffen und entdecken. Vorbilder und kreative Geister einer Gesellschaft. Die Genies in künstlerischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, philosophischen, politischen und vielen anderen Gebieten. Wo sind sie alle hin? Ein Genie, so wird gesagt, ist eine Person mit überragender schöpferischer Geisteskraft. Das Wort kommt über das französische Genie, vom lateinischen Genius, was ursprünglich erzeugende Kraft bedeutete, oder im Griechischen bedeutete es erst werden und entstehen, dann auch persönlicher Schutzgott und wurde erst später zu Anlage und Begabung. Fragt man die Menschen, dann ahnen viele, dass solche großen Leistungen mit intensiver Arbeit zu tun haben. Aber wie oft hat man schon gehört, dass jemand sagte, dass er gerne ein Instrument gespielt hätte, oder dass jemand gerne eine bestimmte andere Fähigkeit im Organisieren, im Verkaufen, im Reparieren von Autos oder im Finden von Lösungsworten für das Kreuzworträtsel oder anderen beliebigen Bereichen hätte. Aber er oder sie habe einfach kein Talent dafür. Und ein Genie sei man nun mal schon gar nicht. So sei das eben und man habe einfach Pech gehabt. Kein Talent, man ist unbegabt oder man hat es einfach nicht im Blut. Entweder man hat es oder eben nicht. Talent kann man nicht lernen. Und überhaupt ist es peinlich, darüber weiter zu sprechen. So der allgemeine Konsens. Doch was ist eigentlich Talent? Der Duden sagt uns dazu Folgendes. Begabung, die jemanden zu ungewöhnlichen bzw. überdurchschnittlichen Leistungen auf einem bestimmten, besonders auf künstlerischem Gebiet, befähigt. Herkunft, Frühneuhochdeutsch, erst anvertrautes materielles Gut, dann angeborene Fähigkeit. Talent ist also eine Begabung. Das wissen wir alle. Doch was ist eine Begabung? Fragen wir also Herrn Dr. Konrad Duden noch einmal. Das Begabtsein, natürliche Anlage, angeborene Befähigung zu bestimmten Leistungen, Talent. Die beiden Begriffe referenzieren sich selbst und werden als Synonyme benutzt. Das ist schon einmal sehr wunderlich. Es wäre ja auch noch verwunderlicher, wenn Talentshows Begabungsshows genannt würden, nicht wahr? Außergewöhnliche Leistungen sind nur bestimmten Menschen mit diesem mysteriösen Talent vorbehalten. Talent ist also etwas Angeborenes, eine natürliche Anlage. Es muss, nach heute verbreiteter Ansicht, irgendwo im Erbgut liegen. Wenn wir hier die moderne Genforschung zur Hilfe nehmen, dann stellen wir uns aber auf eine sehr wackelige Unterlage. Die Epigenetik, die davon ausgeht, dass die Umgebung die Gene beeinflussen, bietet da hingegen einige Anhaltspunkte. Um es klar zu nennen, es gibt keine spezialisierten Gene wie ein Musikergen, ein Malergen, ein Organisationsgen oder ein Verkäufergen und es gibt auch kein Verbrechergen, auch wenn sich die in einem absolut materialistischen Weltbild verhafteten Eierköpfe in den Genlaboratorien das noch so sehr wünschen. Wie in vielen anderen Bereichen basieren auch hier Schlussfolgerungen auf unbewiesenen Annahmen. Abgesehen davon wäre das Konzept der Genetik und die dahinterstehende Theorie als Ganzes auch einmal gewissenhaft zu hinterfragen. In Tat und Wahrheit kommt niemand als Geigenvirtuose, als genialer Maler, als exzellenter Hirnchirurg, als erfolgreicher Verkäufer oder als innovativer Erfinder auf die Welt. Niemand. Wenn, dann kommt jedes Kind mit eigenen geistigen und körperlichen Attributen auf die Welt, die es für die eine oder andere Sache prädestinieren oder eben nicht. Doch auch hier spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. In einer Schwangerschaft in der heutigen Zeit normalerweise umgeben von Giften, falschen Ernährung, negativen Emotionen und Stress, kann das Kind schon im Mutterleib physisch und psychisch Schaden nehmen. Einschränkungen, die später oftmals nicht einmal erkannt werden. Wenn es keine solchen spezialisierten Gene gibt, dann muss die Prägung anders wie vonstatten gehen. Und das ist, der Epigenetik nach, die Umgebung. Wächst ein Embryo im Bauch der Mutter schon in einem musikalischen Haushalt heran und wird es in eine musikalische Umgebung geboren, dann ist sehr wahrscheinlich, dass das Kind eine Verbindung mit der Musik entwickelt. Es lernt, indem es seine Umgebung kopiert und nachspielt. Alle Kinder tun das. Sie gucken zu, memorieren und spielen Situationen nach. Ein spielerisches Lernen durch Kopieren, ohne gelehrt zu werden. Ein Kind würde sich wohl nicht so schnell auf die eigenen beiden Beine stellen wollen, wenn es nie aufrecht gehende Menschen gesehen hätte. Dasselbe gilt für die Sprache, die Sozialisierung und selbst das Verhalten von Menschen anderen Menschen gegenüber haben Einfluss auf die Prägung eines Kindes. Kinder sind Superlerner-Genies. Bis ihnen gesagt wird, was sie lernen sollen, dann sind sie nur noch Lerner-Genies. Ein kleines Baby lernt seinen Körper zu bewegen, zu greifen, zu kriechen, zu essen und zu laufen. Einem täglichen Trainingsprogramm gleich lernt das Kind auf eine spielerische Art immer besser zu werden in dem, was es tut. Tagtäglich. Ob nun die Knöpfe an der Windjacke oder das Binden der Schnürsenkel, alles will erlernt werden und Eltern wissen, dass Kinder dazu unterschiedlich lange brauchen. Den kleinen Max von nebenan interessieren Schnürsenkel nicht die Bohne, aber die kleine Lisa von oben kann dafür schon den Doppelknoten. Und sie ist sehr stolz darauf. Begeisterte Eltern könnten fast meinen, sie sei begabt. Ja, sie habe Talent, jedenfalls in Bezug auf Schnürsenkel, während Max sie sich immer noch von der Mutter zubinden lässt und sich lieber um seine Modellautos kümmert. Kinder haben schon früh Interessen. Sie fühlen sich zum einen oder anderen hingezogen, als ob diese eine Sache eine geheimnisvolle Faszination auf sie ausübt. Autos, Kleider, Musik, Geschichten, Bilder, Personen und so weiter. Als wäre diese Faszination und das Interesse für etwas die Mutter der Begabung und des Talents. Zur Beantwortung nach der Herkunft von Abneigung und Vorlieben mag man auch die Erfahrungen vergangener Leben einbeziehen und so das Vorhandensein von Interessen, Zielsetzungen und Motivation erklären. Es bleiben da viele Fragen offen. Wir versuchen aus dem, was wir beobachten, logische Schlüsse zu ziehen. Und was beobachten wir? Genau in der Lebenszeit, wo Kinder ihre eigenen Interessen und Faszination für die Dinge auf Erden kennenlernen, werden sie in Kindergärten und Schulen teilzeitlich zwangsinhaftiert und es wird ihnen nahezu unmöglich gemacht, sich mit dem zu beschäftigen, was sie wirklich interessiert. Ihnen wird beigebracht, für lange Zeit ruhig auf harten Stühlen in eckigen Klassenzimmern zu sitzen, sich zu fokussieren und Antworten zu lernen, zu denen sie gar keine Fragen haben. Neugier und Bewegungsdrang werden gewaltsam eingeschränkt und die Kinder werden in ein Umfeld gepresst, in der sie durch Autorität, Ideologie und Gruppendynamik geprägt und konditioniert werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass jegliche kindliche Faszination, Fantasie und Interessen schnell überdeckt und vergessen werden. Es wird auch anders gehen, doch das hat Methode. Im Volksmund würde man Hirnwäsche zu dieser Tortur sagen, allgemein geduldeter Kindesmissbrauch, der durch die total kranke Ideologie der Frühsexualisierung nochmal eine Stufe offensichtlicher wird. Unter Zwang üben sie das Auswendiglernen von fragwürdigen Informationen, ihnen wird ein falsches Weltbild vermittelt und jede Menge Theorie und Ideologie, die ganze auf Lügen basierende Programmierung. Sie lernen das Befolgen von Befehlen, das Ausführen schwachsinniger Anweisungen und den Konkurrenzkampf und doch sehr wenig, was sie im Leben selbst weiterbringt und vor allem nicht, wie man etwas lernt, wofür man sich interessiert. Wofür man sich als Kind zu interessieren hat, ist vorgegeben. Ebenso die Art der späteren Ausbildung. Alles ist durchorganisiert und geregelt. Staatliche Behörden überwachen das Schulmaterial. Zwangslernen ist bis ins Erwachsenenalter vorgeschrieben, so dass auch sicher der größte Teil die Lust am Lernen verloren hat, wenn sie eine Ausbildung abgeschlossen haben und am Anfang des Erwerbslebens stehen. Ihre Fähigkeiten versinken im Automatismus und verbessern sich nicht. Ein Mensch für die Arbeit ausgebildet, der aber keine Motivation hat und dem keine Mittel zur Verfügung stehen, um sich zu verbessern oder das zu tun, was er eigentlich möchte. Die meisten denken nicht einmal daran. So sehr sind sie von der Glitzerwelt der Unterhaltung und der medialen Propaganda eingenommen. Programmierung zum Arbeitssklaven erfolgreich. Und so manche vom System überforderte Eltern verhindern diesen ersten Findungsprozess im Leben eines Kindes schon früh selbst, indem sie ihren Kindern ein Smartphone oder einen Computer in die Hände geben, um sie ruhig zu stellen. Eine künstliche, von anderen geschaffene Realität, lange bevor diese Kinder ihre eigene Umwelt und sich selbst etwas kennengelernt haben. Die psychologischen und körperlichen Auswirkungen sind immens und die Langzeitauswirkungen lassen sich nur oberflächlich abschätzen. Der Mangel an sozialer, geistiger und körperlicher Beweglichkeit wird diese Kinder ein Leben lang beeinflussen. Die wichtigste Zeit im Leben eines Kindes wird ihnen heute erst durch Smartphones, Playstations und Computer und dann durch Kindergarten und Schulen gestohlen. Was macht einzelne Menschen denn nun zu Genies und andere nicht? Wir kennen die weltberühmten Stars und Sternchen, die schon im zarten Kindesalter als Wunderkinder unglaubliche künstlerische Leistungen verbracht haben. Das ist doch Talent, würden die meisten Menschen sagen. Er oder sie hat Talent. Er oder sie ist ein Talent. Nun, was wir sehen, ist jeweils eine perfekte Vorführung. Ein Moment in der Zeit, in der ein Kind etwas Herausragendes tut. Besonders geläufig ist heute die Beschreibung Wolfgang Amadeus Mozarts als Wunderkind. Beispiele als Wunderkinder gefeierter Musiker im 20. Jahrhundert sind der Violist, Bratschist und Dirigent Yehudi Menuhin, der Violinist Ruggero Ricci oder die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Auch der heute weltbekannte Golfspieler Tiger Woods wurde als Wunderkind gehandelt. Als mathematisches Wunderkind galt zum Beispiel der 1873 geborene Moritz Frankl, der im Kindesalter als lebende Rechenmaschine herumgereicht wurde. Der Begriff Wunderkind wird heute meist in den Medien verwendet. Gemäß der Redewendung »Als Genie wird man geboren, zum Wunderkind wird man gemacht« werden vor allem solche Kinder als Wunderkinder bezeichnet, die vor Publikum auftreten. Deshalb ist die Bezeichnung vor allem mit Musikern verbunden. Aber auch im Schach wurde regelmäßig über Wunderkinder berichtet, so über Samuel Rzeszewski, Bobby Fischer oder Judith Polgar. Hochbegabte Kinder, die besondere Leistungen in Mathematik, Naturwissenschaften oder Sprachen erbringen, tauchen dagegen seltener in den Medien auf. Verwendet wird der Begriff auch in der Literatur und im Film. Besonders bekannt ist die Kurzgeschichte »Das Wunderkind« von Thomas Mann. Wenn wir das Leben dieser Wunderkinder untersuchen, treffen wir überraschenderweise auf Gemeinsamkeiten. Und das ist der Zeitaufwand, der in diese perfekte Vorführung hineingesteckt und die Art und Weise, wie das Kind angeleitet wurde. Je zielgerichteter hierbei vorgegangen und je mehr Zeit darin investiert wurde, desto eindrücklicher waren die Ergebnisse. Und eines scheint dabei klar, wenn das Kind selbst nicht ein Interesse am Erlernen und Durchdringen dieser Sache gehabt hätte, wären solche Leistungen kaum möglich. Ob dieses Interesse nun aufgrund von äußerem Druck oder innerer Weisung bestand, sei dahingestellt. Da scheinen verschiedene Varianten möglich zu sein. Nur zu oft missbrauchen Eltern ihre Kinder und trainieren diese schon im frühesten Kindesalter, ohne auf die Wünsche des Kindes selbst zu achten. Kinder, die erstaunliche Kunststücke ausführen und besondere Begabungen zeigen, haben oftmals auch einen harten Leidensweg hinter sich. Auch im Sport oder im Ballett ist es üblich, Kinder schon früh auszubilden und sie die Dinge üben zu lassen, in denen sie Leistung zeigen sollen. Und gar nicht so selten werden den Kindern Anabolika und andere leistungssteigernde Substanzen dazu verabreicht. Das sieht man ihnen nicht so leicht an, wenn sie ihre Kunststücke vorführen, denn auch Ausdruck und Erscheinung werden geübt. Die Welt ist eine Bühne, nichts ist wie es scheint. Wolfgang Amadeus Mozart, das Wunderkind schlechthin, hatte einen Vater, Leopold, der selbst ein anerkannter Pädagoge für Musik und Komposition war und dessen Violinenlehrbuch noch Jahrzehnte später ein Standardwerk für jeden Violinisten darstellte. Eben jener Leopold Mozart unterzog den kleinen Wolfgang einem strengen, zielgerichteten musikalischen Training schon im frühesten Kindesalter. Und selbst Wolfgang benötigte die geheimnisvollen 10.000 plus Stunden, um sich seine kompositorischen Fähigkeiten anzueignen, um mit 21 Jahren seine erste als Meisterwerk anerkannte Komposition, das Pianokonzerto Nummer 9, zu schreiben. Alles, was er vorher schrieb, zeigt den Einfluss seines Vaters oder seines Lehrers Johann Christian Bach. Auffallend dabei ist, dass sein Vater Leopold selber mit dem Komponieren aufhörte, just als er begann, Wolfgang zu unterrichten. Auch andere Legenden, wie die, dass Mozart ganze Sinfonien im Kopf komponieren konnte, erweisen sich bei näherem Hinschauen als unwahr. Mozart hat seine Werke immer wieder bearbeitet und revidiert. Der Brief, in dem er selbst behauptet, solche Fähigkeiten zu haben, ist eine Fälschung. Die Leistungen von Wunderkindern werden gerne übertrieben und die Menge von Mozarts Arbeiten lassen sich kaum mit seiner kurzen Lebenszeit zusammenbringen. Er starb mit 35 Jahren. Ob die Geschichten über und mit Mozart sich alle so zugetragen haben, wie man sich erzählt, und ob Mozart vielleicht eine Kunstfigur war, in der die Musik einer Zeitepoche vereint wurde, sei einmal dahingestellt. Eine ganz ähnliche Geschichte findet man beim Wunderkind und weltbesten Golfspieler Tiger Woods. Sein Vater, selber ein hervorragender Golfer, dazu noch Pädagoge und erfahren im Unterrichten von Kindern, schenkte seinem Sohn den ersten Golfschläger, als dieser erst einmal 6 Monate alt war. Ab dann war Tigers Kindheit durch hartes Training und ständiges Üben geprägt. Und auch Laszlo Polgár, der Vater der mit 15 Jahren zu Schachgroßmeisterin gewordenen Judith Polgár, bewies mit dem frühen Training, welches er seinen 3 Töchtern ab dem 4. Lebensjahr angedeihen ließ, dass, wie in seinem Buch behauptet, Talent und Begabung, also angeborene Fähigkeiten, keine Rolle spielen, wenn es um Meisterschaft geht. Er hatte öffentlich eine Frau gesucht und gefunden, um diese Experimente an den eigenen Kindern durchzuführen. Er selbst war nur ein mäßiger Schachspieler und seine Frau hatte davon keine Ahnung. Auf eine ganz ähnliche Weise sind auch andere Wunderkinder aufgewachsen. Sie trainieren jeden Tag stundenlang, um die Fähigkeiten zu erlangen, die sie zu Wunderkindern machen. Die 10.000 Stunden Übungsregel scheint auch bei ihnen zuzutreffen. Und mit einem strengen Stundenplan im frühesten Alter wurde diesen Kindern nur allzu oft aus Zeitmangel wichtige Entwicklungsstufen in der Sozialisierung verwehrt, so dass manche von ihnen auffällige Verhaltensformen an den Tag legten. Besonders Mozart ist dafür bekannt. Natürlich gibt es auf diesem Gebiet auch Mystifizierungen. So nannte Immanuel Kant den 1721 geborenen Christian Heinrich Heineken, der 2-jährig schon Lateinisch und Französisch beherrscht und mit 3 Jahren eine Geschichte Dänemarks verfasst haben soll, in Mathematik brillierte und mit 4,5 Jahren starb, ein frühkluges Wunderkind von kurzer Existenz und eine der Abschweifungen der Natur von ihrer Regel. Ob diesen Geschichten Glauben geschenkt werden darf, sei jedem selber überlassen. Die 10.000 Stunden Übungsregel ist besonders in der Musik bekannt, doch auch in anderen Bereichen, vom Kampfsport bis zum Schachspiel, vom Jongleur bis zum Manager, überall wird diese geheime Regel als Grundlage für wahre Meisterschaft verstanden. 10.000 Stunden zielgerichtetes, fokussiertes und intensives Üben, seien dies nun die handwerklichen Elemente oder das geistige Durchdringen einer Sache, immer steht dieses Tun, dieses Üben im Vordergrund. Ein Schachgenie wie Bobby Fischer hat nicht nur tausende Stunden Schach gespielt, er analysierte auch die Taktiken anderer Schachspieler und hat sich alles Wissen angeeignet, welches zu seiner Zeit über das Schachspiel verfügbar war. Dafür brauchte er rund 9 Jahre, bevor er mit 16 Jahren zum Schachgroßmeister wurde. 10.000 Stunden zur hohen Meisterschaft, das ist viel Zeit. Würde jemand täglich 365 Tage im Jahr 5 Stunden in sein Training investieren, so bräuchte er rund 5,5 Jahre zur Meisterschaft. Übt jemand hingegen nur 2 Stunden jeden Tag, dann würde die Meisterschaft erst nach 13,5 Jahren erreicht. 10.000 Stunden, sagt man. Aber mit 1.000 Stunden Übezeit sind auch schon erstaunliche Resultate möglich. Natürlich sind solche Kalkulationen nur grobe Schätzungen, denn Glaubenssätze, Auffassungsvermögen, Motivation können Hindernisse oder Förderer sein. Ein Kind, dessen Eltern kein Saxophon mögen, wird durch genervte Einwürfe wie »Das klingt furchtbar« oder »Das Gequietsche geht mir auf die Nerven« keine schnellen Erfolge erzielen. Kinder in einem unterstützenden Umfeld haben es da weitaus leichter. Und das gilt nicht nur für Wunderkinder, das scheint auch für erwachsene Menschen zu gelten. Beispiele dafür finden wir genug. Wes Montgomery, ein Jazzgitarrist, fing erst an mit 19 Jahren sein Instrument zu spielen und wurde trotzdem zu einem heute nicht mehr wegzudenkenden, stilbildenden Musiker. Steve Ballmer, das Organisationstalent von Microsoft, war mit 20 Jahren noch an allem anderen interessiert, nur nicht daran, wie man einen Konzern erfolgreich führt. Menschen lernen und üben neue Dinge bis ins hohe Alter. Da scheint es keine Grenze zu geben. Das Potenzial eines Meisters schlummert also in jedem von uns. Doch warum wird dieses Potenzial nicht erkannt und ausgeschöpft? Ist die Begabung wirklich ein göttlicher Funke? Wer laufen kann und sprechen, der hat doch bewiesen, dass er es zu einer Stufe der Meisterschaft bringen kann, und das schon im frühesten Kindesalter, durch zielgerichtetes, intensives Üben. Durch Erziehung, Schule, Ausbildung, Medien und Gruppenzwang wird aus einem natürlich spielenden Lernen ein Zwang. Entfaltungsmöglichkeiten werden nur dort ermöglicht und gelenkt, wo es dem System dient. Meisterschaft ist nur in vorgegebenen Bereichen erwünscht. Und welche Bereiche das sind, das sagt die Firma, der Staat, und dieser dient in erster Linie seiner Selbsterhaltung. Zeitmangel und psychologische Hindernisse verhindern die Eigeninitiative, und so werden Kinder in Schulen zu Fachidioten erzogen, während sie vergessen, wofür sie sich ursprünglich interessierten und zu welchen Bereichen sie sich hingezogen fühlten. Das Einimpfen von negativen und behindernden Glaubenssätzen gehört dabei zum Standard, und nur wenige schaffen es im späteren Leben, diese Programmierungen zu überwinden, um trotzdem das zu tun, was sie sich im Innersten wünschten. Meist verbunden mit finanziellen Verlusten und sozialer Ächtung. Manche Eltern verstehen, dass ihr Kind eigene Interessen hat und unterstützen es dabei. Konservatorien suchen sich die Besten aus und dort sind auch Stipendien zu finden. Ausbildung kostet Geld. Anders hingegen sieht es beim Erfinder, beim alternativen Forscher, beim Poeten oder gar beim Magier aus. Diese haben mangels Ausbildungsstätten einen noch schwereren Weg vor sich, und finanzielle Unterstützung ist auch schwierig zu finden. Je exotischer die Interessenbereiche sind, desto schwieriger wird es, sie zielgerichtet und fokussiert zu üben. Um etwas zu lernen, was nicht vom System unterstützt wird, ist es oftmals nötig, dass sich diese Menschen als Autodidakten betätigen müssen und so ihre eigenen Pädagogen, Lehrer und Trainer werden müssen. Ihr zielgerichtetes Üben muss so ausgelegt werden, dass spezielle Fähigkeiten im Einzelnen verbessert werden. In diesen Bereichen Lehrer oder Coaches zu finden, ist heute fast unmöglich. Dass dies absichtlich so gewollt ist, liegt auf der Hand. Da man in diesem System gezwungen ist, Geld für seinen Unterhalt zu erarbeiten, ist es für solche Menschen meist die Zeit, die das größte Problem darstellt. In einem Umfeld, wie es für Menschen heute geschaffen wurde, wird Begabung und Talent als eine mystifizierte göttliche Gabe, die einen so mir nichts, dir nichts anfällt und das am besten im zarten Kindesalter, auf eine Weise hochstilisiert, die weit jenseits der Realität liegt. Plötzlich singt jemand gut oder kann das eine oder andere Kunststück und dann tritt er oder sie in Talentshows auf. Und dem Zuschauer wird einsuggeriert, dass er eben kein Talent hat. Darum ist er ja auch nur Zuschauer. Der Künstler wird hochgejubelt, weil er Talent und Begabung hat und nicht, weil er stundenlang geübt, seine Zeit investiert und dadurch auf anderes verzichtet hat. Die Arbeit hinter einer solchen Aufführung wird geflissentlich verschwiegen, weil es die Möglichkeiten, die in jedem von uns stecken, offenlegen würde, und so wird mit psychologischen Tricks verhindert, dass der Zuschauer im Künstler sich selber erkennt. Nicht nur als Künstler, sondern als Potenzial. Man hat es oder eben nicht, dieses mysteriöse Talent, diese von Gott geschenkte Begabung. Und nur die wenigsten haben es überhaupt, nicht wahr? Da bekommt das Wort Unterhaltung gleich auch noch eine neue, dunklere Bedeutung. Die Welt ist eine Bühne, nichts ist wie es scheint. Untersuchungen an Musikschulen, Universitäten und in Firmen haben jedoch schon 1992 gezeigt, dass Begabung oder Talent als solches sich lange überhaupt nicht feststellen lässt. Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen, wie weit ein Kind oder Erwachsener Talent oder Begabung auf seinem Gebiet zeigen wird. Ebenso verhält es sich mit der Genialität. Seither sind weitere Studien gemacht worden und das Ergebnis ist immer wieder dasselbe. Doch hartnäckig hält sich bis heute die Idee von der angeborenen Begabung. Was diese Studien ebenfalls gezeigt haben, ist, dass zwischen Talent und Intelligenz erstaunlicherweise keine Verbindung besteht. Selbst ein Schachgroßmeister kann einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten haben. Und nicht nur das. Auch ein gutes Erinnerungsvermögen ist keine Voraussetzung für außergewöhnliche Leistungen, denn auch das lässt sich trainieren. Diese Studien zeigen jedoch auch, dass es kaum jemand zur Meisterschaft bringt, der weniger als 10 Jahre praktiziert, und dass 4 bis 5 Stunden pro Tag ein mentales Limit darstellen, in dem mit zielgerichteten Üben Fortschritte erreicht werden können. Selbst die hochgeschätzte Erfahrung ist nicht das, was sie zu sein scheint. Viel zu oft schnitten erfahrene Mitarbeiter in Tests schlechter ab als solche, die kurz nach der Ausbildung noch keine Erfahrung hatten. Viele bleiben nach der Ausbildung bei diesem Stand stehen und verschlechtern sich sogar über die Zeit. Sie hatten auf ihrem Gebiet keinerlei Ambitionen. Aber wenn diese sich entschließen, wieder zu lernen und zu üben und es auch tun, dann verbessern sich die Fähigkeiten bei allen. Es scheint da keine Limiten zu geben. Die Ursachen für Lernschwierigkeiten finden sich ebenfalls meist mental und so sind spezielle Therapien etwa für Musiker oder Sportler weitum verfügbar. Das geheimnisvolle Talent und die göttliche Begabung scheinen nahezu keine Rolle zu spielen, wenn es darum geht, in einem Gebiet Meisterschaft zu erlangen. Intelligenz auch nicht, was immer man von Intelligenztests halten mag. Ebenso braucht es keine außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten. Man hat in verschiedenen Untersuchungen mit mehreren 10.000 Probanden keinerlei Korrelation gefunden. Außergewöhnliche Fähigkeiten können von jedem durchschnittlichen Zeitgenossen erfolgreich trainiert werden und einzig die entsprechende Arbeit und Motivation scheint entscheidend. An Trainingsprogrammen, die natürlich dem System dienen, herrscht heute kein Mangel. Doch am Ende entscheidet die Zeit, die ein Student alleine für sich selber übt und wie er es macht. Das mögen manche nicht gerne hören, weil doch dann die Schuld für ein Versagen bei sich selber und im eigenen Umfeld gesucht werden müsste. Man kann es dann nicht einfach auf die Abwesenheit von Talent, Begabung oder Genius schieben. Und vielleicht hilft das auch einmal, all die Arbeit und all den Aufwand, den ein Meister seines Faches betrieben hat, als solches zu wertschätzen. So mancher Mythos löst sich in Rauch auf, wenn man genauer hinschaut. Überall wird mit Wasser gekocht und man findet hart arbeitende Menschen. Und trotzdem erlaubt uns meisterliches Können, außergewöhnliche Leistungen und Darbietungen, einen Blick in eine ätherische, vergeistigte Welt, die niemand wirklich in Worte fassen kann. Inspiration und Schaffenskraft. Ist dies das Göttliche? Es sind andere, wohl mehr charakterliche Eigenschaften, die hilfreich sind, um Talent und Begabung erst wahrnehmbar zu machen. Dazu gehören Beharrlichkeit, Begeisterung, Disziplin, Kontinuität, Motivation, das Umfeld, die psychischen Voraussetzungen, die Lehrer und die Methode und noch vieles mehr. Erst mit der Zeit kristallisiert sich dabei etwas heraus, was der Mensch als Begabung oder Talent zu erkennen glaubt. Begabung oder Talent zeigt sich erst, nachdem zielgerichtet und intensiv geübt wurde, nicht vorher. So lassen sich Übungsprogramme erstellen und Fortschrittsstufen, bei denen man Zeit und Aufwand berechnen kann. Man weiß heute ziemlich genau, wie lange und wie jemand üben muss, um eine bestimmte Stufe zu erreichen. Und das nicht nur in Musikschulen, sondern auch in Wirtschaft oder im akademischen Betrieb. Sogar die Volksschulen sind nach so einem Schema aufgebaut, nur dienen sie einem anderen Zweck, als allgemein angenommen wird. Dies zeigt, dass wir alle das Potenzial haben, um in dem, was wir zielgerichtet üben, richtig gut und auch zum Meister zu werden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass es harte Arbeit bedeutet. Niemand sagt, dass dieser Prozess einfach ist. Er ist auf der einen Seite mit Zeitaufwand und Hindernissen verbunden, mit Schmerz und Enttäuschung gepflastert, wie ein Kleinkind das Laufen lernt. Es ist harte Arbeit. Doch machen die Erfolge, die sich zwangsläufig einstellen, alles wieder wett. Erfolge, die das Selbstbewusstsein stärken und als weitere Motivation dienen. Selbst ein junger Skateboardfahrer, der alleine einige Kunststücke mit dem Board eingeübt hat, oder die kleine Lisa mit den Schnürsenkeln, spüren das schon. Und wie ein Musiker sich fühlt, wenn er nach langer Arbeit das erste Mal Bachs Toccata an einem Stück fehlerfrei gespielt hat, lässt sich kaum vermitteln. Verkäufer, Chirurgen, Wissenschaftler, Manager und manch andere kennen dieses Gefühl des für die Arbeit belohnt werdens und des Erfolges ebenso. Ein Gefühl, das süchtig machen kann, für manche sogar eine göttliche Droge. Erfolge, ohne vorher etwas geübt zu haben, sind hingegen sehr, sehr selten. Zielgerichtetes und fokussiertes Üben ist jedoch nur in bestimmten Bereichen erwünscht. Wissbegierige, begeisterte, virtuose Akademiker, Künstler, Wissenschaftler, Handwerker, Manager, sie alle werden heute gejagt. Von Headhunters, den Kopfjägern. Das sind Agenten, die im Auftrag großer Firmen und Konzernen Menschen suchen, die meisterlich auf ihren Interessengebieten sind. Dieses menschliche Potenzial wird mit Status, Geld oder anderen Methoden eingefangen, mit Verträgen gebunden und in dogmatischen und starren Lügengebäuden und Institutionen eingepfercht. Einerseits im Dienste der Wirtschaft und des Bruttosozialproduktes und andererseits, um diese Kräfte unter Kontrolle zu halten. Und der Rest der Menschen erledigen Aufgaben, die sie einmal gelernt, aber nie zur Perfektion gebracht haben. Keine Ambitionen, sagt man, brauchbarer Durchschnitt. Und das, weil sie nicht wissen, dass man besser werden kann in allem, was man tut, weil sie nicht wissen, wie man das macht und weil ihnen eingeredet wurde, dass sie kein Talent haben, für gar nichts. und nicht göttlich beschenkt wurden. Man begnügt sich damit, wenigstens durchschnittlich zu sein. Eine Ebene des »Es reicht schon«, um gerade so mit einer Arbeit über die Runden zu kommen. Talent und Begabung, um Großes zu leisten, ist nur etwas für einige wenige, aber nicht für die meisten Menschen. Wozu soll man also anfangen, etwas zu lernen und seine Zeit dafür zu opfern, wenn man sowieso kein Talent oder eine Begabung hat? So werden diejenigen wenigen vom System abgeschöpft, die trotz der Beeinflussung von Gesellschaft, Schule und Medien einen erlaubten Weg zur Meisterschaft gefunden haben. Sie werden instrumentalisiert und für eigene Zwecke missbraucht, in einem von Konzernen vorgegebenen Rahmen verwaltete menschliche Ressourcen. Lernen, wie man lernt, wird heute nicht gelehrt. Es würden den Menschen dadurch Bereiche eröffnet, die dem Status quo gefährlich werden könnten. Menschen, die wissen, wie man lernt und zielgerichtet und fokussiert übt und auf ihren Gebieten eine Meisterschaft erreichen, sind denn auch meist diejenigen Quereinsteiger, die Neues erfinden, die stilbildend wirken und das Verständnis der Welt, in der wir leben, erweitern. Menschen, die ihr Potenzial außerhalb der Kontrolle der herrschenden Mächte ausschöpfen, sind nicht erwünscht. Und wird so jemand dann auch noch erfolgreich, wird er vom System aufgekauft oder sonst irgendwie ruhig gestellt. Auf sich selbst und die eigene Neugier zu hören, wird auch nicht gelehrt. Da der Mensch sonst Wege beschreitet, die nicht unter der Kontrolle des Systems stehen. Dabei ist die 10.000 Stunden Überregel nur die Meisterschaft, der Gipfel des Berges, der von Menschen erklommen wird. Die Ergebnisse der Arbeit und des Einsatzes desjenigen, der lernt und übt, sind für diejenigen am Fuße des Berges schnell sichtbar, auch wenn nur ein Viertel des Weges geschafft ist. Für den unbedarften Zuschauer mag er schon hoch am Berg sein und seine Fähigkeiten eindrücklich. Doch für den angehenden Bezwinger des Berges selbst scheint die Spitze immer noch sehr weit weg. Was aber die Menschen am Fuße des Berges insgeheim bewundern, sind Eigenschaften wie Beharrlichkeit, Aufwand, Einsatz und nicht zuletzt das Können. Und sogar etwas exzentrische Eigenwilligkeit wird dem gestattet, der sich mit Herz und Seele einer Sache verschrieben hat. Das Erkennen der Abwesenheit solcher Eigenschaften wirkt deprimierend und wird daher mit den geheimnisvollen Worten Begabung und Talent übertüncht. Der Gedanke, dass ähnliche Resultate für sie selbst auch möglich wären, wird dabei mit allen Mitteln weggedrückt. Die Redewendung »von nichts kommt nichts« wurde in »macht nichts« umgewandelt. Man hat die Menschen nicht auch zuletzt durch die künstlich geschaffene New Age-Bewegung verwirrt und in eine falsche Richtung geführt. Gedanken, Visualisierungen und Gefühle, positiv oder negativ, werden eben nicht zur Realität, wenn man sie denkt. Sie verändern nur die eigene Wahrnehmung und Gefühlswelt. Denken ist nicht gleich Denken. Die Wünsche selbst und strukturiertes, zielgerichtetes Denken, die zur Erfüllung dieser Wünsche führen, sind nicht dasselbe. Das Manifestieren, das sich Herbeiwünschen anderer Zustände im Leben oder die Definition eigener Wünsche, ist nur ein Teil des Prozesses, den es braucht, um Gedanken in der Realität sichtbar zu machen. Und hier schon bleiben viele aufgrund von nicht vorhandenen Informationen stecken. Zur Verwirrung lässt man die Menschen unstrukturiert denken, erzählt ihnen insofern die Wahrheit, als dass Gedanken zur Realität werden können, sagt aber nicht, wie man das macht. Das fängt mit der Art und Weise an, wie man Gedanken strukturiert und etwas zusammenfügt, was überhaupt Realität werden kann, dem Erkennen von Potenzialen. Gedanken sind Werkzeuge. Man kann über sich selber, über andere und über Ideen oder Dinge nachdenken. Strukturiertes Denken außerhalb des Systems ist nicht erwünscht und so wird nie gelehrt, wie wir selbst bewusst und lösungsorientiert denken können, um Ziele zu erreichen, um Gedanken wahr werden zu lassen. Der Gedanke selbst muss klar formuliert sein und dann stellt sich die nächste Frage von selbst. Was muss ich tun, damit mein Gedanke wahr wird? Will man für sich eine andere Realität erschaffen, dann muss man wissen, wie man das tut. Wenn man die Realität anderen verändern will, ist das wiederum eine andere Sache und auch da muss man wissen, wie man es tut. Und will man die Realität als solches verändern, muss man noch genauer wissen, wie man das macht. Es hat aber immer mit Aktion, einer Tätigkeit zu tun. Der Gedanke alleine ist einfach und alles andere dazu auch. Und wenn man nichts damit macht, dann verweht der Gedanke wieder und kommt bei Zeiten oder auch gar nicht mehr zurück. Ein Wunsch alleine reicht nicht, auch wenn man ihn ständig wiederholt. Es ist der Unterschied zwischen »Ich will ein Haus« oder »Ich spare für ein Haus«. Erfolge stellen sich dann ein, wenn genau das geübt wird, was auch dargeboten werden soll. Der ein Meister der Redekunst werden will, der übe genau seine Darbietung und hält Reden. Wer malt, der übe mit dem Pinsel auf Leinwand. Der Musiker trainiere das, was er dem Publikum zu Gehör bringen will, und der Manager soll organisieren, was das Zeug hält. In der Ausführung ergeben sich immer wieder neue Fragen, und wer bereit ist, diese für sich klar zu formulieren und nach Antworten zu suchen, der wird diese auch finden und integrieren können. Die Darbietung selbst definiert die Teilelemente, die einzeln intensiv geübt werden müssen. Das geistige Durchdringen einer Sache ergibt sich aus dem Tun derselben, und Widerstand ergibt sich kaum, wenn die Sache diejenige ist, für die man sich selbst wirklich interessiert und fasziniert davon ist. Das gilt es für jeden Menschen selbst herauszufinden, doch es wird ihm oder ihr sehr schwer gemacht. Wie man etwas tut, um Gedanken wahr werden zu lassen, ist das geheime Wissen der Orden, Bruderschaften, Bünde und Sekten. Und dort gibt es vielerlei Methoden, die benutzt werden, um die Realität zu ändern oder zu erschaffen. Es ist das Tun, was viele Uneingeweihte nicht verstehen. An guten Absichten mangelt es ihnen beileibe nicht. Und so belässt der New Age und die kontrollierten Medien die Menschen in einer Fantasiewelt mit der Hoffnung, man könne sich seine Realität zurechtdenken und man brauche sich nur etwas zu wünschen und schon geschieht es, bis sie sich nach Misserfolgen frustriert abwenden, während die Kabale genau weiß, was sie tut und freie Bahn hat. Die Kontrolleure tun Dinge nach ihnen bekannten Gesetzmäßigkeiten und Regeln, und das fängt schon mit der Art und Weise des Denkens selber an und endet bei weitem nicht mit den Ritualen, die für verschiedene Anlässe durchgeführt werden. Mit Ritualen werden Gedanken, Konzepte und Ziele erst in die Welt gesetzt. Es ist meist der erste Schritt, um etwas in der für alle wahrnehmbaren Welt zu manifestieren. Koordinierte Zusammenarbeit in hierarchischen Strukturen sorgt dafür, dass die weiteren Aktionen und Manipulationen reibungslos ablaufen. Aktionen, Kampagnen, Organisationen und Gruppen werden ins Leben gerufen, um die geplanten Ziele zu erreichen. Das klare Ausarbeiten und Visualisieren in der Gedankenwelt mit Hilfe von Thinktanks, also Denkfabriken, ist jeweils nur der Anfang und nicht wie in der esoterischen Szene vertretene Standpunkt des »Wünsch dir was vom Universum und es wird durch Anziehung zu dir kommen«. Ein Grund mehr, warum Menschen heute kaum fähig sind, sich geschlossen zu organisieren. Es ist eine magische Welt, in der wir leben. Das Spiel mit Energien und Kräften der Schöpfung und die Regeln des Lebens werden dem gemeinen Volk absichtlich vorenthalten. Es ist nur für solche zugänglich, die sich in der gewünschten Ideologie bewährt haben oder für diejenigen, die beharrlich selbst danach suchen. Das wertvollste Gut auf Erden ist die Aufmerksamkeit. Um nichts wird mehr gekämpft als um die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen. Es ist die Lebenszeit, die einem Menschen zur Verfügung steht. Und dabei gibt es nur zwei Optionen. Entweder wird die Aufmerksamkeit von außen, von Fremden kontrolliert oder vom Individuum selbst. Darin findet sich das Potenzial jedes Einzelnen. Die Aufmerksamkeit geht natürlicherweise dorthin, wo die Interessen sind, dort, wo die Faszination für etwas zu Hause und der Widerstand am geringsten ist. Und diese vom Individuum frei verfügbare Aufmerksamkeit hat alles geschaffen, was wir als Kunst und das höchste menschliche Kreativität erachten. wohingegen die von außen kontrollierte und gelenkte, gleichgeschaltete Aufmerksamkeit immer in dunkle Zeiten geführt hat. Die Worte Talent und Begabung sind Verwirrspiele, magische Bannsprüche, die verhindern, dass wir unser Potenzial erkennen. Es ist das zielgerichtete und fokussierte Üben und gedankliche Durchdringen einer Sache, was uns zu meistern macht, egal in welchem Bereich. Meisterschaft ist überall erreichbar, für jeden, durch das Tun. Und das haben wir leider vergessen. Computer und Smartphones, Xboxen und VR und weitere elektronische Geräte haben uns schon heute in eine virtuelle Welt versetzt, in der grundlegende Gesetze des Lebens nicht gelehrt und vergessen werden. Talent, Begabung oder gar Genialität sind keine geheimnisvollen Eigenschaften, die nur wenigen Menschen zugänglich sind, sondern diese Eigenschaften korrelieren direkt mit dem Aufwand, den jemand in das Erlernen und Üben einer Sache einbringt. Wunderkind, Talent, Begabung und Genie sind immer nur Attribute von anderen und werden genauso mystifiziert wie all die anderen Helden, die uns täglich auf der Leinwand oder in den Medien begegnen. Ein psychologischer Trick, der die in jedem Menschen innewohnenden Potenziale externalisiert und so für diejenigen, die an solche Begriffe glauben, nahezu unerreichbar machen. Übung macht den Meister. Diesen Spruch kennt jeder. Aber Übung heißt nicht, etwas ständig zu wiederholen, wie etwa das wöchentliche Tennisspiel mit einem Arbeitskollegen. Man wiederholt einfach, was man sowieso schon kann. Natürlich macht das Spaß, aber geübt wird das, was man noch nicht kann. Es ist kein Automatismus. Zielgerichtetes Üben wäre also alleine konzentriert, verschiedene Schläge und Beintechniken zu üben. Sich zu informieren, wie andere das machen, Stile zu vergleichen und zu kopieren, um am Ende eine eigene, seinem Körperbau angepasste, effektive Methode zu entwickeln, mit der man sich wohlfühlt, um dann nach dem nächsten Match zu analysieren, was man besser machen könnte, um es wieder alleine für den nächsten Match intensiv zu üben. Zielgerichtetes Üben ist ausgelegt, um spezielle Fähigkeiten zu verbessern und in diesen Kontinuität zu erreichen. Ein Lehrer oder Coach ist oftmals sehr hilfreich, besonders für Anfänger, aber wie die Geschichte zeigt, nicht immer nötig. Egal ob Tennis, Handwerk, Literatur, Geschäft oder Musik, eine solche Vorgehensweise bringt in allen Bereichen Erfolge. Unweigerlich. Dieses Üben, das sich verbessern können, das ist das schöpferische Potenzial in uns allen. Und dazu bedarf es keines geheimnisvollen Talentes oder einer besonderen Portion göttlicher Aufmerksamkeit, sondern das ist uns als Menschen gegeben. Wir kommen damit auf die Welt, um sprechen und laufen zu lernen, um die Welt zu verstehen und uns weiterzuentwickeln. Wir tun das durch spielerisches Üben und dies begleitet uns ein Leben lang. Auch im hohen Alter können neue Dinge erlernt und geübt werden. Ob es nun ein Musikinstrument ist, oder ein Studium an einer Universität. Jeder hat dieses Geschenk, diese Gabe erhalten und jeder kann diese Fähigkeit zu seinem eigenen und dem Nutzen anderer verwenden. Es sind die eigenen Gedanken, die dieses Engagement verhindern oder fördern. Wir sind als Menschen dazu angelegt, lebenslang zu lernen und wir werden von der Natur für erfolgreiches Lernen belohnt. Dies ist das göttliche Geschenk, welches uns erst Begabung und Talent beschert. Diese Gabe wird aber von einigen wenigen missbraucht, indem man die Menschen mit Zaubertricks und Lügen in ein geistiges und körperliches Gefängnis einsperrt und sie so entweder passiv macht oder so ihre Fähigkeiten kontrolliert, um selbst davon zu profitieren und um die eigenen dunklen Ziele wahr werden zu lassen. Wir können diese Ketten sprengen, indem wir die Schlagwörter, die sie immer wieder benutzen, hinterfragen und erkennen, dass diese Nebelkerzen sind, Zaubersprüche, psychologische Tricks, um Menschen etwas Falsches über sich selber denken zu lassen und sie damit passiv und depressiv zu machen. Angeborene Begabungen und Talente auf bestimmten Gebieten gibt es nicht. oder anders gesagt, Begabung und Talent hat jeder, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Interesse, Faszination und Begeisterung sind innere Führer, die uns zeigen, welcher Weg für uns gedacht ist, um selbst zu einem Kunstwerk zu werden. Bei jedem Menschen, der für eine Zeit zielgerichtet übt und der sich auf diesen harten, aber lohnenswerten Weg begibt, werden sich Anzeichen von Talent und Begabung zeigen. Jeder kann durch Übung Meisterschaft erreichen. Es ist genau wie der weise Volksmund sagt, Übung macht den Meister. Und Meisterschaft korreliert direkt mit der Zeit und der Methode, die verwendet wird, um in eine Sache einzudringen und sie zu beherrschen. In allen Bereichen. Und Fähigkeiten sind es, die in Zukunft gebraucht werden. Fähigkeiten, die dem Menschen dienen und nicht einem im Untergang befindlichen System. Interessen, Faszination und Begeisterung hat jede und jeder. Du auch. Nutze es. Das war ein Beitrag von Knopfloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird in Gemeinfreiheit im Sinne des Copyleft herausgegeben. Der Ersteller verzichtet damit auf jegliche Rechtsansprüche. Weitere Podcasts, Videos und Artikel und bei Gefallen auch ein Kaffeekässeli sind auf www.knopfloch.ch zu finden. Vielen Dank und auf Wiederhören.